Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Sie bieten Seminare an, vergeben Stipendien. Politische Stiftungen leisten Bildungsarbeit. Auch die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung, die heute das Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat, ist da keine Ausnahme. Doch wie ist Ihr Programm zu bewerten und wen will sie damit erreichen? Darüber reden wir gleich in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Hallo. Von Konrad Adenauer bis Rosa-Luxemburg-Stiftung. Insgesamt 6 politische Stiftungen gibt es, die den im Bundestag vertretenen Parteien nahestehen und jährlich Geld aus dem Bundeshaushalt bekommen. Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung allerdings ging bei der staatlichen Förderung bislang leer aus. Und Sie haben es wahrscheinlich in den Nachrichten gehört. Das Bundesverfassungsgericht hat nun klargestellt, dass die Finanzierung der politischen Stiftungen anders als bisher, und zwar mit einem eigenen Gesetz geregelt werden muss. Allen Stiftungen bislang aber gemeinsam ist die Idee, politische Bildungsarbeit zu leisten und zum Beispiel auch Stipendien an Studierende zu vergeben. Politikwissenschaftler Arne Semsrott hat sich das Bildungsprogramm der AfD-nahen Stiftung als Projektleiter der Initiative Frag den Staat mal näher angeschaut. Hallo, Herr Semsrott.
Hallo.
Welches Bildungsverständnis lässt sich bei der AfD-nahen Stiftung erkennen?
Man sieht bei der AfD-nahen Stiftung viele Inhalte, die man auch bei der AfD sieht. Die Ideologie lehnt sich sehr stark an das an, was wir aus der neuen Rechten kennen. Also wir sehen viele völkisch-nationalistische Inhalte, teilweise geschichtsrevisionistische, antisemitische Inhalte, die vermittelt werden. Teilweise dann nicht so offen, wie man es vielleicht vermuten würde, sondern dann eher ein bisschen subtiler über Seminare, über verschiedene Symposien, über möglicherweise bald ja auch Stipendien an Hochschulen. Und da versucht man dann letztlich in den vorpolitischen Raum zu kommen.
Aber kann man sagen, die Bildungsangebote sind noch verfassungskonform?
Das würde ich erstmal offen lassen und das müsste man gesondert prüfen. Was wir uns so angeschaut haben, zum Beispiel an den Publikationen, wo es dann um Migrationsrecht geht, wo es um Zuwanderung geht, wo es um Staatsbürgerschaftsrecht geht, da kann man schon sehr deutlich sehen, dass sehr AfD-nahe Inhalte vermittelt werden. Und bei der AfD steht ja auch im Raum durch Beobachtung von Verfassungsschutz, dass das dann nicht mehr demokratiekonform ist. Diese Frage kann man bei den Inhalten der AfD-nahen Stiftung auch stellen.
Mit welchem Personal arbeitet die Stiftung und wie sehr grenzt sie sich davon rechts außen ab?
Der Versuch der Erasmus-Stiftung ist, strömungsübergreifend sich zu präsentieren, also verschiedene Akteure aus dem rechten Spektrum unter einem Dach zu versammeln. Und wir sehen, dass die Vernetzung mit der neuen Rechten, also der antidemokratischen Rechten, sehr stark ist. Wir haben mit Erika Steinbach sicherlich das politisch sichtbarste Gesicht. Wir haben aber auch Personen wie Tore Stein, Jan Moldenhauer, Karl-Heinz Weißmann, intellektuelle Strategen der neuen Rechten bei der Erasmus-Stiftung, die seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten, die Ideologie der neuen Rechten vorantreiben.
Wen will denn die Stiftung eigentlich erreichen?
Es geht darum, in den vorpolitischen Raum zu kommen. Das heißt, nicht wie die AfD politische Arbeit über die Parlamente zu machen, sondern tief in die Gesellschaft reinzukommen. Das heißt, auf kommunaler, auf Landesebene Menschen zu erreichen, an Hochschulen zu gehen, möglicherweise, wenn dann Geld kommt, und darüber dann tatsächlich breit gesellschaftlich eine Veränderung hervorzurufen. Das heißt, man will die Voraussetzungen schaffen dafür, dass die AfD gesellschaftsfähiger, akzeptierter wird und damit dann letztlich auch in einigen Jahren besseren Erfolg noch in den Parlamenten erzielt.
Bislang hat die Stiftung ja keine staatliche Förderung erfahren. Wie hat sie sich bislang finanziert und wie könnte sich das eigentlich ändern, wenn es dann demnächst vielleicht doch staatliche Förderung gibt?
Also die Erasmus-Stiftung ist bisher überhaupt nicht für Transparenz bekannt, eher im Gegenteil. Das heißt, es ist gar nicht so einfach rauszufinden, wo im Einzelnen das Geld herkommt. Das ist ja auch eine Herausforderung, die man mit der AfD hat. Das sind bisher vor allem private Spenden, möglicherweise tatsächlich von denselben Leuten, die auch die AfD unterstützt haben. Das heißt, auch da tiefrechte Hintergründe bei den Personen. Und man kann aber den internen Plänen, die so nach außen gesickert sind, schon anmerken, dass die AfD der Stiftung viel, viel mehr machen würde, wenn sie denn könnte und das Geld hätte.
Und wie schätzen Sie da die Chancen ein, dass die AfD-nahe Stiftung jetzt durch ein neues Gesetz womöglich an Fördergelder kommt?
Die Chancen sind offen. Das ist jetzt wirklich eine große Frage der Güte des Gesetzes. Also der Bundestag muss jetzt handeln, das ist sehr klar. Das hat auch Karlsruhe jetzt sehr klar gemacht. Und es liegt jetzt an den einzelnen Formulierungen, an den Regelungen des Stiftungsgesetzes, ob dann auf der Basis die Erasmus-Stiftung Geld bekommt oder nicht. Egal wie es aussieht, wird die sicherlich dagegen dann auch wieder vor Gericht ziehen. Das heißt, wir haben hier noch ein paar Jahre Auseinandersetzung vor uns. Und jetzt ist der Bundestag gefragt, da eine wirklich starke, demokratiefördernde Regelung zu machen, die dann auch sicherstellt, dass die DES am Schluss kein Geld bekommt.
Sagt Arne Semsroth von der Initiative Frag den Staat. Er hat die Desiderius Erasmus Stiftung und ihr Programm untersucht. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wirft seine Schatten voraus. In vielen Berichten und Analysen geht es um den bisherigen Kriegsverlauf und was sich zum Beispiel aus der gestrigen Rede des russischen Präsidenten für die weitere Entwicklung ablesen lässt. Wir hier in Campus und Karriere blicken seit nun fast einem Jahr darauf, wie sich der Krieg auf Kinder und Jugendliche auswirkt. Wie werden sie schulisch zum Beispiel aufgefangen, wenn sie aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind? Unmittelbar nach Kriegsausbruch haben wir hier eine ukrainische Deutschlehrerin vorgestellt, die sich engagiert und schnell um geflüchtete Schulkinder kümmerte. Mein Kollege Henry Bernhard hat sie in Jena wieder getroffen, wo sie inzwischen in einer Integrationsklasse unterrichtet.
Guten Morgen, heute ist Milana.
Komm.
Warum? Krank? Also Vlad ist krank, das weiß ich, der hat Kopfschmerzen.
Ein Dienstagmorgen um 8 in der Gemeinschaftsschule Kulturanum in Jena. Antonina Strepko begrüßt die 13 Schüler, die bei ihr Deutsch lernen sollen. Ein neuer kommt dazu, ein stiller Junge aus Afghanistan. Amar kommt aus Syrien, Adam aus dem Libanon, Christoph aus Ungarn. Ein kurdisches Mädchen aus dem Iran, das bislang in Schweden aufgewachsen ist. Die anderen 9 sind im Krieg aus der Ukraine geflohen.
Und wir beginnen mit Hausaufgaben.
Ich habe Hausaufgaben gemacht.
Okay, und alle anderen?
Ich auch.
Mhm. Okay, wer hat's gemacht? Sehr gut. Also, würdest du das vorlesen? Was sehe ich aus dem Fenster?
Was sehe ich aus dem Fenster, war die Hausaufgabe. Ja, Derena liest als erstes vor.
Neben der Schule sehe ich.
Neben der Schule steht Bushaltestelle.
Okay, der, die, das?
Die.
Okay, neben der Schule.
Immer von Montag bis Mittwoch sind sie in dieser Klasse zusammen. Mit verschiedenen Deutschkenntnissen aus verschiedenen Schulen und Klassenstufen. An diesen 3 Tagen haben sie jeweils 6 Stunden Deutsch. Donnerstag und Freitag sind sie in ihren jeweiligen Stammschulen und nehmen am normalen Unterricht teil. Die Deutsch für Ausländerlehrerin Antonina Strepko ist selbst Ukrainerin und lebt seit 2 Jahren in Deutschland.
So.
Die Idee ist, damit sie auch diesen Kontakt zu den deutschen Kindern haben. Das funktioniert leider nicht so, wie wir das uns wünschen. Vielleicht liegt das an Sprachbarriere. Manchmal sind die Kinder auch so zugeschlossen. Es geht darum, dass sie innerlich leiden, aber sie das nicht äußern können. Und es gibt fast keine Ansprechpartner, mit dem sie nicht über Deutsch, nicht über Chemie, nicht über Physik, sondern über Gefühle sprechen können. Also am Freitag, also vor den Ferien, hat ein Junge mit mir zum ersten Mal über den Krieg gesprochen und ich konnte ihn nicht mehr aufhalten. Und da hat er erzählt und erzählt, was er aus dem Fenster gesehen hat und dass er Soldaten gesehen hat. Und dann kamen die Panzer und dann konnte ich ihn nicht mehr aufhalten. Unglaublich.
Also wie lange fährst du mit der S-Bahn?
30 Minuten.
30 Minuten?
Ja.
Halbe Stunde?
Der Schulweg, die Wohnung. Normale Themen, wenn man eine Sprache lernt. Aber mit Kindern, die Krieg erlebt haben, ist nichts mehr normal, erzählt Antonina Strepko.
Okay.
Wir haben das Fenster, die Tür, den Teppich als Wortschatz und dann stelle ich die Frage, hast du ein Fenster in der Toilette? Das, was ganz üblich in Deutschland ist. In der Ukraine ist es gar nicht der Fall. Und da höre ich, dass 2 Mädels untereinander sind, Fenster ohne Wände.
Weil die Wände nicht mehr da sind.
Genau, hier muss ich immer aufpassen. Ja? Ganz leichte Themen wie Familie. Ich weiß, dass der Junge aus Cherson gar keine Eltern mehr hat. Oder wenn es um Mariupol geht, dann muss ich natürlich fragen, na, wie war es? Ja? Und dann muss ich sagen, okay, Perfekt Präteritum, also Vergangenheitsformen, haben wir noch nicht gelernt. Und deswegen muss ich das in Präsens formulieren. Und dann bin ich so in einem Trap. Einerseits, als ob es noch da steht, aber wir wissen, dass es nicht mehr da ist. Und wenn die Familie jetzt sich entscheidet, zurückzukehren, dann kommt die Frage, wohin? Ne?
Wann bist du traurig?
Fragt sie Lisa. 7. Klasse in der Ukraine, 6. in Deutschland.
Also, wenn du viele Unterrichte hast, ja? Heute hast du 6 Stunden Deutsch.
Okay, und bist du dann müde?
Mhm. Also müde oder erschöpft?
Müde.
Ja, das ist das Problem. Und manche sind auch überfordert. Die Forderungen, die da gestellt werden, die sind nicht gemindert. Überall besteht Schulpflicht. Man darf es nicht verweigern. Und manchmal sehe ich, dass die zum Beispiel morgen früh noch ganz schläfrig sind. Die würden gerne noch schlafen. Und ich kann das auch ganz gut nachvollziehen.
Über den Hype um ChatGPT haben wir hier schon in Campus und Karriere berichtet. Das Programm kann ja vieles. Es schreibt Gedichte und Programmcodes und spricht mehrere Sprachen fließend. Aber kann es auch Abiturprüfungen bestehen und dann nicht irgendein Abitur, sondern das Bayerische? Diese Frage hat meinen Kollegen Christian Schiffer vom Bayerischen Rundfunk so sehr beschäftigt, dass er dazu ein Experiment gestartet hat. Wie sah das aus? Oder anders gefragt, Christian Schiffer, wie schickt man eine KI ins Abitur?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil die Aufgaben halt nicht gemacht sind, dass sie von Maschinen gelöst werden. Also wir mussten da schon auch ein bisschen rumprobieren. Aber grundsätzlich war es so, dass wir ChatGPT gebeten haben, sich tatsächlich in die Rolle eines Schülers hineinzuversetzen. Also wir haben sie gefragt, du bist ein 19-jähriger Schüler und du sitzt jetzt im Abitur. Das ist die Aufgabe. Was ist deine Antwort? So ungefähr. Und das ist wichtig, weil unser Ziel war nicht, das bestmögliche Abitur zu schaffen, ja, mit ChatGPT. Weil wenn man die Fragen komplett geändert hätte, hätte man wahrscheinlich auch, und das darf ich jetzt schon sagen, bessere Antworten bekommen. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir diese Ergebnisse von ChatGPT-Lehrern vorgelegt haben, also echten Lehrern von bayerischen Gymnasien. Und die haben das Ganze dann für uns korrigiert und wir haben mit den Abi-Aufgaben des Bayerischen Abiturs 2022 gearbeitet.
Und welche Fächer wurden untersucht?
Also das war Deutsch, Mathe, Informatik, Geschichte und Ethik. Wir wollten einfach eine gewisse Breite haben, um auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was KI besonders gut kann und wo sie, naja, vielleicht noch mal ein bisschen nachsitzen muss.
Ja, jetzt müssen wir mal auflösen. Wie hat ChatGPT sich dann im Abi geschlagen?
Also in Deutsch tatsächlich nicht ganz so gut. Da ging es darum, einen Text zu kommentieren, der sich kurioserweise mit der Frage beschäftigt hat, ob Maschinen in der Lage sind, gute Texte zu produzieren. Und da war das Problem, dass ChatGPT erstens nicht so pointiert geschrieben hat, also es sollte ja ein Kommentar sein. Und dann war es auch tatsächlich so, dass ChatGPT einfach sehr viel heiße Luft produziert hat, also tatsächlich, ja, wenn man so möchte, viel zu viel gelabert hat.
Und das kommt bei Deutschlehrern nicht gut an, nehme ich an.
Das kommt gar nicht gut an und der Lehrer, der das für uns korrigiert hat, hat auch eine wirklich empörte oder scharfen Kommentar darunter geschrieben, wo er gesagt hat, die Bedeutung, also der Kern des Textes wurde zwar erfasst, aber zum Bestehen des Abiturs gehört eben mehr dazu.
Wie sah es denn in Mathe und Informatik aus?
Mathe war eine 4-. Da hat der Lehrer moniert, sei der Rechenweg oft kompliziert gewesen. Und Informatik war absolut desaströs. Das war das schlechteste Ergebnis. 2 Punkte. Wobei Hermann Kees, der das sonst korrigiert hat, das ist ein Informatiklehrer am Josef-Bernhardt-Gymnasium in Türkheim, auch ein gewisses Verständnis für die KI geäußert hat.
Sie war ja auch nicht speziell auf das Abitur vorbereitet, so wie Schüler im Vorfeld natürlich ähnliche Aufgaben lösen. So war das jetzt bei der ChatGPT vermutlich nicht und die hat es halt einfach aus dem Stand raus mal probiert. Und dafür muss man sagen, dass sie manche Dinge auch ganz ordentlich hinbringt, sonst wäre es ja dann auch keine 5 gewesen, muss man ihr dann doch auch ein bisschen wenigstens Respekt zollen.
Hermann Kees war das, Informatiklehrer in Türkheim.
Gab es auch einen Lichtblick?
Ja, also in Ethik hat die KI eine 4- geschrieben, aber der Ethiklehrer meinte, das könnte auch eine 4 sein. Das ist so ein bisschen Auslegungssache. Und das beste Ergebnis hat sie in Geschichte geschrieben. Da war es nämlich eine 3+, also 9 Punkte.
Womit hat sich die KI besonders schwer getan bei den Aufgaben und was kann sie besonders gut?
Also man sieht, dass halt komplexe Fragen ein echtes Problem war. Also wo sie sich relativ einfach getan hat, waren mit einfachen Fragen. Also zum Beispiel bei Geschichte war eine Frage, wie war die Bevölkerungsentwicklung im Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation, zwischen, ich glaube, dem 15. und dem 18. Jahrhundert? Da hat ChatGPT tatsächlich eine gute Antwort gegeben. Aber immer wenn es dann so ein bisschen komplizierter wurde, wenn auch Kreativität gefragt worden ist, dann ist ChatGPT so ein bisschen ins Schwallen gekommen. Oder sie hat zum Beispiel auch der Ethiklehrer gesagt, einen typischen Schülerfehler gemacht. Nämlich, dass sie, wenn zwei Fragen eigentlich gefragt waren, in einer Frage hat sie nur die eine beantwortet und hat die andere weggelassen. Und sehr oft hat sie einfach sehr viel heiße Luft produziert.
Und was ist so ihr allgemeines Fazit dieser Abiturprüfung mit dieser KI?
Also mein Fazit ist, dass eine künstliche Intelligenz immer nur so intelligent ist wie die Fragen, die man ihr stellt. Also vereinfacht gesagt, das, was man oben reinkippt, das hat einen großen Einfluss darauf, was unten rauskommt. Hätten wir die Fragen umformuliert, hätten wir die so formuliert, dass eine KI etwas damit anfangen kann, dann hätten wir auch ein wesentlich besseres Ergebnis bekommen. Also künstliche Intelligenz wird ja zum Beispiel auch schon dafür eingesetzt oder ChatGPT konkret, um zum Beispiel Programmcode zu generieren. Aber die Programmierer wissen halt auch genau, was sie von ihr haben wollen. Und bei so einer Informatik-Abi-Aufgabe ist es einfach viel, viel schwieriger. Und das war für mich so die Erkenntnis, es ist eben alles nicht so einfach und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir über Bildung sprechen, dass man Schülern eben vielleicht auch beibringen sollte, mit der KI so zu arbeiten, dass man dann auch ein Ergebnis bekommt, mit dem man etwas anfangen kann.
Vielen Dank, Christian Schiffer, für diese Einblicke in das bayerische Abitur, ja, geschrieben oder gelöst mit ChatGPT.
Sehr gerne.
Campus und Karriere. International.
Noch einmal oder vielleicht auch das erste Mal an einer Uni zu studieren. Diesen Traum erfüllen sich manche Leute erst im Seniorenalter und besuchen dann an einer deutschen Hochschule zum Beispiel die allgemeinen Vorlesungen. Anders die Situation in den Niederlanden. Dort gibt es ein Angebot mit eigenen Kursen speziell für Seniorenstudierende. Doch einige Unis wollen das jetzt stoppen. Die Corona-Pandemie habe die Kosten nochmal in die Höhe getrieben und mit den Kursen für Ältere sei schlicht kein Geld zu verdienen. Zudem gab es die Kritik, das Angebot richte sich an eine zu eingeschränkte Gruppe, nämlich weiße Niederländer. Andrea Luk hat für uns nachgehakt.
Ich habe einen Kurs über deutsche Literatur belegt, Heine, Goethe, aber auch Shakespeare, vieles im Bereich Geschichte, osteuropäische Geschichte interessiert mich da sehr, aber auch moderne Architektur.
Ich bin pensioniert, also erreichen will ich mit diesen Kursen nichts mehr, aber ich finde die Themen toll.
Für Niederländer wie Saskia und Paul gehört HOVO, der Hohe Onderwijs voor Ouderen, also Hochschulangebote für Ältere, zum Pensionärsleben dazu. Die meisten der 15 Hochschulen im Land bieten solche Kurse an. Aus allen Wissenschaftsbereichen und immer von Dozenten mit akademischer Ausbildung gehalten. Über 30 Jahre gibt es die HOVO schon. Die Kurse haben 4 bis 8 Sitzungen und kosten 200 bis 300 Euro. Aus diesen Gebühren werden alle Kosten beglichen. Inzwischen gibt es das Angebot auch online. Die Teilnehmenden müssen keinerlei akademische Bildung vorweisen. Überhaupt gibt es nur eine Voraussetzung. Man muss über 50 sein. Über 2000 Menschen besuchten die Kurse jedes Jahr alleine in Rotterdam. Umso größer der Schock, als die Universität dort und die Uni Nijmegen nach der Pandemie erklärten, HOVO rentiere sich nicht mehr für sie, sie würden die Kurse nicht mehr anbieten.
Das führte zu großer Aufregung, aber es ist nun mal so, die Universitäten müssen so ein Angebot nicht machen.
Erklärt Ineke van Oosten, Vorsitzende des Gesamtverbandes der HOVOs. Und als zweites Argument tauchte dann auf, die HOVO sei ohnehin die Domäne akademisch gebildeter weißer Niederländer.
Es gab eine Debatte im niederländischen Parlament dazu und da ist diese Formulierung aufgetaucht, nur für weiße Männer. Aber die Unis selbst haben das, soweit ich weiß, nie so gesagt.
Sicher, sagt Ineke van Oosten, kommen eher Menschen, die mit akademischer Ausbildung vertraut sind und
Es sind tatsächlich weiße Niederländer. Aber das ist absolut nicht das Ziel. Es ist Unterricht auf akademischem Niveau. Es ist das Niveau von Studierenden im ersten Studienjahr.
Die HOVO führen keine Statistiken über ihre Teilnehmer. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund dabei sind, ist nicht erfasst. Aber es sind sicher wenige. Die Menschen, die jetzt die Kurse besuchen, wurden oft kurz vor oder während des Krieges geboren und akademische Bildung war für sie keineswegs selbstverständlich. Inneke van Oosten sieht die Probleme eher im Finanziellen. Die Unis in Rotterdam und Nijmegen hätten bestimmte Aufgaben in eine Holding ausgelagert, etwa berufsbegleitende Weiterbildungskurse.
Und da haben sie dann auch die Angebote für Ältere angesiedelt. Diese Holdings wollen und sollen Gewinn machen. HOVO liefert aber keinen Gewinn und ist auch so nicht konzipiert.
Für diese Gewinnorientierung hat die Uni Rotterdam sehr viel Kritik bekommen. Und selbst der Direktor der Rotterdam Academy, der Holding, die das HOVO-Programm jetzt stoppt, kann die Kritik gut nachvollziehen und teilt sie sogar. Im Rahmen einer Ausrichtung auf lebenslanges Lernen müsse eine Universität akademische Angebote für ganz unterschiedliche Gruppen machen, erklärte in einer Publikation der Uni. Und da gehörten die Älteren unbedingt dazu. Nur sollten solche Angebote dann nicht in einer gewinnorientierten Holding angesiedelt werden, sondern bei der Universität selbst. Ganz am Ende ist die HOVO in Rotterdam noch nicht.
Die Uni Utrecht ist in die Lücke gesprungen und bietet nun Kurse in Rotterdam an und gemeinsam mit der Uni Brabant auch in Nimwegen.
In Rotterdam hat sich außerdem eine Gruppe von emeritierten Professoren zusammengetan und der Hochschule angeboten, ein neues Programm für Ältere aufzulegen. Das hat dann vielleicht auch mehr Vielfalt im Auge.
Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.